Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für Juni 2011 publizierte Rede wurde von dem Freiburger klassischen Archäologen Prof. Dr. Walter Herwig Schuchardt zum Thema der Parthenon als Beispiel griechischer Baukunst vor genau 40 Jahren am 11. Juni 1971 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über das Thema der Lebenswert des Griechischen im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg im Breisgau gehalten. Auf der hochkarätigen Tagung sprach neben Schuchardt der Freiburger klassische Philologe Prof. Dr. Hermann Gundert über die Gefährdung griechischer Bildung heute, der Freiburger Rechtshistoriker Prof. Dr. Hans-Julius Wolf über das Recht als Komponente des griechischen Erbes, der Freiburger Physiker Prof. Dr. Helmut Hönel über griechisches Erbe und neuzeitliche Naturwissenschaft, der Tübinger Gräzist Prof. Dr. Wolfgang Schadewald über der Lebenswert des Griechischen heute und der Freiburger Theologe Prof. Dr. Anton Vögtle über die griechische Sprache und ihre Bedeutung für die Geschichte des Christentums. Den Abschluss der Tagung bildete ein Kolloquium über die Zukunftschancen des Griechischen in Schule und Universität, in dem die in der Tagungsankündigung formulierte Frage, auf welchen alten und neuen Wegen griechische Sprache und Bildung einer künftigen Generation in Schule und Universität vermittelt werden kann und muss, diskutiert wurde.
Meine Damen und Herren, das kostbarste Juwel auf der Burg von Athen, der Akropolis, ist der Parthenon. Auf der Akropolis, die man zusammen mit der Stadt Athen als einen echten Mittelpunkt Griechenlands bezeichnen kann, so wie Athen schon in der Antike als das Hellas von Hellas genannt wurde. Wenn wir uns also mit dem Parthenon beschäftigen, so stehen wir recht eigentlich im Zentrum der griechischen Lande, im Herzen Griechenlands. Und zugleich beschäftigen wir uns mit einem Monument, das im Zenit der griechischen Geschichte entstand, an einem Höhepunkt der griechischen Kunst- und Geistesgeschichte. Wir kennen durch einen glücklichen Zufall die Daten der Erbauung des Parthenon genau. Es sind vor nun schon bald einem Jahrhundert die Reste einer großen Inschrift gefunden, einer Inschrift, die einst ursprünglich vor oder neben dem Parthenon gestanden haben mag und die dann später in die byzantinische Kirche der Parthenoncella verbaut wurde. Auf dieser Inschrift werden durch Nennung der Archonten die Daten gegeben, die wir brauchen, als der Beginn des Baues am Parthenon, das Jahr 448 vor Christus, und das Ende der Bautätigkeit 432. Das heißt also, in der erstaunlich kurzen Zeit von 15 bis 16 Jahren ist dieser riesige Tempel aufgeführt, zusammen mit dem gewaltigen Skulpturenschmuck, mit dem wir uns heute nur am Rande beschäftigen können. Es heißt das aber auch, dass diese Bauzeit zwischen rund 450 und 430 in jenes halbe Jahrhundert des 5. Jahrhunderts fällt, das schon die Griechen später als eine unvergleichliche Blütezeit ihrer Kultur empfanden und als die Pentekontaeti bezeichneten, jene hohen und glücklichen 50 Jahre, die sich zwischen dem Ende der Perserkriege, der Schlacht von Salamis 480 und dem Beginn des Peloponnesischen Krieges friedlich und reich in Kultur- und Geistesleben erstreckten. In die letzten 20 Jahre dieser Pentekontaeti fällt die Errichtung des Parthenons und mit diesem halben Jahrhundert in die Zeit, von der Wilamowitz einmal schön gesagt hat, dass sie Zeugnis ablege von des attischen Reiches Herrlichkeit. Der Parthenon ist damit der Bau hoher klassischer Zeit, der eigentlichen reifen Klassik, gegenüber dem Zeus-Tempel von Olympia, der gerade eine Generation vorher geschaffen wurde, zwischen 470 und 56 etwa, und der also in die Zeit des strengen Stiles fällt, freilich auch die griechische, die dorische Baukunst in einem Höhepunkt als Beispiel verkörpert. In diesen beiden Bauten haben wir also die frühe und die hohe Klassik exemplarisch vertreten. Nach dem, was gesagt wurde über die Entstehung des Parthenon im Herzen von Griechenland und im Zenit seiner Geschichte, ergibt es sich von selbst, dass wir in ihm einen Inbegriff klassischer Kunst vor uns sehen. Das heißt, ein Kunstwerk, das die Erfüllung vorhergegangener Bemühungen vorhergehender Generationen von Architekten und Künstlern darstellt und das dann gleichermaßen Vorbild wurde für viele Generationen, ja Jahrhunderte, die nach ihm folgten. In diesem Sinne ist tatsächlich der Parthenon Norm und Beispiel, ein Paradigma hohen Grades. Und doch ist er wiederum in einem besonderen Sinne, und darauf werden wir achten bei unserer Betrachtung seines Aufbaues, über die Norm und das Beispielhafte hinaus ein Individuum, als Bauwerk gerade und auch in seinem Skulpturenschmuck. Unterscheidet er sich von dem Zeus-Tempel von Olympia, der die Norm und den Kanon des dorischen Baues gleichsam bis zur letzten Konsequenz verkörpert, in einer eigentümlich individuellen Form, die ihn dann auch wieder zu einer Art von Einzelgänger macht, ja zu einem Eigenbrödler auf dem Gebiet und im Rahmen der dorischen Baukunst, zu einem eigenwilligen und selbstherrlichen Gebilde, das vielleicht ebenso eigenwillig und selbstherrlich war wie der große Geist, der seine Entstehung so entscheidend mitgestaltet und beeinflusst hat, wie Phidias. Und so können wir am Parthenon, und wir werden versuchen, das am Schluss als ein Fazit zu erfassen, die Norm und den Kanon, die strenge Gesetzmäßigkeit dorischer Baukunst mit der eigentümlichen Freiheit, die gerade dem Parthenon eignet und ihm innewohnt, in Verbindung sehen und vielleicht gerade darin ein höchstes Beispiel griechischer Baukunst erkennen können. Bitte das erste Bild. Ich zeige Ihnen nebeneinander jeweils die Bilder, die wir studieren, weil nur im Vergleich das deutlich wird, was ich Ihnen zeigen möchte. Wir müssen dafür in Kauf nehmen, dass die Bilder vielleicht manchmal ein wenig sich überschneiden, aber ich glaube, es ist wichtiger, bitte das nächste gleich, dass wir diese Vergleiche anstellen. Ich zeige Ihnen hier zunächst und auch da farbige Lichtbilder und nicht farbige unbefangen nebeneinander stellen. Ich zeige Ihnen hier zunächst links die Akropolis, so wie sie heute noch über die Riesenstadt Athen sich erhebt als ein Tafelberg von erstaunlich ausgeprägter Form, steil aufragend und mit seinen 300 Metern Länge und 150 Metern Breite in einer fast harmonischen Weise wie eine Götterburg die Stadt beherrschend. Eine Götterburg, die die Akropolis tatsächlich von der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts an wurde. Und auf diesem Tafelberg wieder, sehen Sie gerade in dieser Aufnahme sehr deutlich, steht in triumphaler Position der Parthenon, recht eigentlich als ein König der Akropolis. Das wird auch noch einmal deutlich in dieser rechten Ansicht, die auf eine Aufnahme von Walter Hege zurückgeht, wo er vom Philopappos aus den Parthenon mit dem Teleobjektiv herangezogen hat. Also uns einen Blick bietet, den so das menschliche Auge nicht haben kann. Wobei wir über das kleine Tal und den Südhang hinwegschauen und auf dem Plateau nun die Seite vom Parthenon sehen, die dem Ankömmling sich bietet, seine Westseite und die Südseite. Auch hier erkennen Sie deutlich die dominierende Lage des mächtigen Bauwerkes gegenüber den Propyläen etwa, die links am Hang erscheinen und ja als großer Torbau in einer genialen Weise den Aufstieg bis zum Niveau der Akropolis vermitteln, oder des fast zierlichen und reichen, eigentümlichen, schwer zu enträtselnden Baues des Erechtheions, das links vom Parthenon erscheint. Gegenüber diesen beiden, ebenfalls in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts entstandenen Baukomplexen, hebt sich heute noch der Parthenon als eine mächtige Ruine ab und beherrscht die Burg, wie endlich dieses Bild noch zeigen soll, bei dem Sie nun auch deutlich die grausame Verwundung erkennen können, die er erlitten hat, erst in relativ später Zeit, im Jahre 1687, als die Venezianer die Türken belagerten und eben ein Geschoss den Parthenon traf und zertrümmerte, ihn in der Mitte auseinanderriss, weil die Pulvervorräte der Türken in der Cella lagerten. Die Südseite trägt heute noch diese Kluft der Reihe von 17 Säulen. An der Nordseite sind die Säulen fast ganz aus antikem Material inzwischen aufgebaut. Und hier noch ein Blick auf einen Plan, der Ihnen kurz die Situation vor Augen stellt. Der Parthenon nicht genau in der Achse, in der Hauptachse, der Längsachse der Burg gelegen, sondern nach Süden gerückt und durch große Substruktionen, die seit der kimonischen Zeit, seit 460 schon aufgeführt wurden, überhaupt erst ermöglicht. Sie sehen diese große südliche Burgmauer, die bis zu 25 Meter aufragt, in ihrem Kern unten heute noch griechisch ist, dann mittelalterlich und oben türkisch. Auf dieser alten Mauer ist dann das Fundament des Parthenon gelagert, dessen nördliche Hälfte freilich auf dem Felsboden der Akropolis liegt. Und hier haben Sie neben diesem Plan eine Fliegeraufnahme, die ich einem griechischen Freund verdanke, die nur mit einem Blick Ihnen hier in der Parallelität zeigen soll, wie der Parthenon, der hier nun fast wie ein grafischer Niederschlag erscheint, senkrecht von oben gesehen, dort liegt. Sie sehen, dass von der Cella kaum noch etwas erhalten ist. Der Säulenkranz rundum bis auf jene Lücke in der Südseite. Und Sie sehen auch hier, wie rein flächenmäßig der Parthenon bei weitem das größte Gebäude auf der Burg ist. Auf diesem Plan sehen Sie deutlich, was von der Cella noch erhalten ist, nämlich von der Westhälfte, das aufgehende Mauerwerk, bis zu der Tür im Westen. Die führt aber nicht in die Cella des Parthenon hinein, sondern in einen westlichen Raum, der eigentliche Parthenon-Raum war, das Jungfrauengemach, in dem der Festpeplos der Athena Parthenos gewebt wurde. Durch eine Mauer getrennt, liegt dann nach Osten hin die Cella, wo deren Mauern nur noch in den untersten Lagen erhalten sind. Hier haben Sie einen rekonstruierten Plan, mit dem wir uns noch im Einzelnen beschäftigen werden. Sie sehen, dass der Parthenon bei weitem das größte Gebäude auf der ganzen Burg ist, auch wenn man es mit allen anderen Komplexen vergleicht. Der Parthenon selbst war dieser mächtigen Position entsprechend immer der Haupttempel auf der Burg. In diesem Modell aber, das natürlich die eigentümliche papierene und kartonartige Ansicht bietet, wie Modelle das tun, sehen Sie nun doch recht gut, wie sehr sich die Propyläen als eigener Komplex am Westhang herabziehen, wie dann links das Erechtheion gerade noch erscheint und andere Bauten, die anderen Heiligtümern dienten. Der Parthenon selbst ist ein Einzelgänger, sagte ich, eine Ausnahme. Und zwar schon in seinem Umfang. Er ist ein dorischer Achtsäuler und das ist etwas ganz Seltenes. Achtsäulige Tempel in ionischer Ordnung waren in Ionien und Kleinasien ganz geläufig. Dorische Tempel sind fast alle, bis auf zwei Ausnahmen, Sechssäuler, wie wir gleich sehen werden, am Grundriss des Zeus-Tempels von Olympia. Der Parthenon aber ist um zwei volle Joche erbreitert und Sie sehen also acht Säulen in seiner Front auf dem Plan und links am Bau. Es entspricht dann die Langseite durchaus kanonisch diesen acht Säulen. Es sind nämlich 16 plus eine Säule, 17. 16 plus eine, genau wie bei einem Sechssäuler, 2 mal 6 plus einer Säule, 13 sich finden. Das ist eine kanonische Ordnung, über die wir hier nicht im Einzelnen sprechen können. 8 zu 17 Säulen bilden also den Grundriss. Die eigentliche Cella, wie Sie sehen, ist in ihren zwei Dritteln nach Osten hin gerichtet. Links sehen Sie den Parthenonraum. Der Unterschied gegenüber dem Zeus-Tempel wird deutlich, wenn Sie hier den Sechssäuler mit 13 an der Langreihe sehen und vor allem nun beachten, wie beim Zeus-Tempel in einer unübertrefflichen, klaren, mathematischen Denkweise die Cella eingeschrieben ist in die Ringhalle. Die Mauern der Cella treffen auf die Mitten, auf die Achsen der zweiten Säulen von rechts und links. Und die Stirnseiten der Cella, also die Anden mit den beiden Säulen, treffen in ihrer Querachse auf die Mitte des zweiten Interkolumniums. Und zwar auf den Zentimeter genau. Die Cella ist genau eingespannt, gleichsam aufgehängt, in diesen sie umziehenden Bereich der Ptera, der Ringhallen. Es sind dabei die vordere und die hintere Ringhalle je um ein halbes Interkolumnium breiter als die langlaufende. Das alles ist aufgrund langer Erfahrung dorischer Architekten hier mit der größten Konsequenz durchgeführt. Am Parthenon ergibt sich ein völlig anderes Bild. Weil er ein Achtsäuler war, wurde seine Cella entsprechend breiter angelegt und das war auch das eigentliche Ziel. Sie wurde so breit angelegt, dass man sie nicht mehr in ihren Fronten mit zwei Säulen zwischen den Anden, wie der eigentliche Kanon es verlangt, aufbauen konnte. Denn diese Front war viel zu breit, um zwischen den Anden nur zwei Säulen zu stellen. Drei oder vier aber ist schlechterdings undenkbar. Hier hat der Architekt und der ihn beratende Künstler nun den genialen Ausweg gefunden, wiederum aus dorischen Säulen eine Reihe von sechs Säulen vor die Cella-Fronten zu stellen. Sechs dorische Säulen, die auf zwei Stufen stehen, wie die ganze Cella, daher etwas kleiner, etwas schlanker sind, einer anderen Ordnung, einem anderen Rhythmus folgen als die Säulen der Umhegung. Sechs Säulen rechts und links und dann nur ganz kurze Anden, die wie vorgelegte Pilaster erscheinen. Damit hatte man also eine erste achtsäulige Front, dann eine etwas höher liegende sechssäulige Front und damit schon einen sehr reichen und plastisch differenzierten Blick auf die Stirnseiten des Baues. Die Cella selbst konnte, wie ich sagte, beträchtlich erbreitert werden und davon hat man geradezu rückhaltlosen Gebrauch gemacht. Sie sehen gegenüber dem Zeus-Tempel und der Einhängung der Cella in die Ringhalle, dass hier die Seitenschiffe außerordentlich schmal sind und dass die Cella selbst gewaltig wie ein Brustkorb sich dehnt und einen mächtigen, selbstherrlichen Organismus darstellt. Und in ihr, sehen Sie wiederum, ist die Aufgliederung dieses Innenraumes in einer besonderen, einzigartigen, höchst originellen Weise geschehen. Es sind nicht einfach drei Schiffe aufgeteilt, wie beim Zeus-Tempel und wie es der Norm entspricht, sondern es ist eine Säulenstellung herumlaufend gebildet, ein Gehege von Säulen, übrigens zweigeschossig mit unteren und oberen Säulen, die also da ein Gehege bilden um das Kultbild herum. Und endlich ist das Kultbild nicht wie beim Zeus-Tempel und wie sonst immer bei den Tempeln hinten in die Tiefe der Cella und des Mittelschiffs gerückt, sondern sehr weit nach vorn bis an den Rand des ersten Drittels von hinten gerechnet und ganz frei aufgestellt in diese Umhegung von den Säulenstellungen. Wenn wir das alles schrittweise uns klar gemacht haben, dann wird auch deutlich, warum das alles geschehen ist und wir können unsere Betrachtung gleichsam umdrehen. Denn es scheint mir, dass der Ausgangspunkt dieser ganzen Ungewöhnlichkeiten und Besonderheiten in der Planung eben das Kultbild war. Ihm sollte ein freier, selbstständiger Luftraum in der Cella geschaffen werden. Für ihn wurde die Cella so erbreitert und für ihn wurde diese schöne Umschließung mit Säulenstellungen geschaffen. Und mit dieser erbreiterten Cella dann die ganze eigentümliche Anlage des Tempels gewonnen. Aus diesem Zentrum heraus, der Aufstellung des berühmten Goldelfenbeinbildes der Athena Parthenos, ist wohl die ganze riesige Planung organisch erwachsen. Und wenn wir nun wissen, dass der Künstler dieses Goldelfenbeinbildes Phidias war und wenn wir bei Plutarch lesen, dass Perikles als oberster Bauherr alle Pläne mit Phidias durchgesprochen habe und dass er ihn zum Episkopos Panton, zum obersten Aufseher, Verwalter aller Pläne gemacht habe, dann werden wir hier schon in der Grundplanung wohl den Geist des Phidias und damit den eines großen Plastikers kennenlernen. Ich zeige Ihnen hier ein Bild, wo in einer ganz schematischen Weise die Parthenos erscheint, in dieser Umhegung von den Säulen und Sie mögen das vergleichen mit einer Rekonstruktion des Zeus-Tempels von Olympia, die ungefähr schemenhaft dem eigentlichen Anblick wohl entsprechen mag, wo Sie sehen, wie dieses riesige Goldelfenbeinbild auch von der Hand des Phidias tief hineingedrückt in das Ende der Cella, fast übermächtig in dem Cellaraum thronte. Und das wird auch in antiken Quellen des Öfteren gesagt, fast mit einem leisen Tadel, dass wenn dieser mächtige Gott sich von seinem Sitz erheben würde, er die Decke des Tempels aufheben, emporheben müsste. Demgegenüber steht die Athena Parthenos in einem Rahmen, der vollkommen für sie zugeschnitten ist, besonders auch in der tiefen Wirkung, wie Sie hier sehen, wo hinter ihr noch Kolonnade und dann der Rest der Cella sich ergibt. So ist also der Parthenon etwas Besonderes und ein Sonderling schon von Anbeginn an. Und dieses Besondere, dieses Einzigartige beherrscht nun seine ganze Durchführung und Ausführung. Mit ihr wollen wir uns hier kurz beschäftigen. Das heißt, wir wollen den Aufbau des Tempels von seiner untersten Stufe bis zum Scheitel des Giebels verfolgen. Seiner untersten Stufe, die Sie hier in dem Drei-Stufen-Bau, in dem sogenannten Crepidoma, vor sich sehen. Mit einer Art Schwelle darunter, die zum Unterbau gehört. Der eigentliche Oberbau beginnt mit diesen drei Stufen, die so einfach, so schmucklos, so selbstverständlich sich da auftreppen, wie man das von jedem dorischen Tempel gewohnt ist und die nun doch mit der höchsten Feinheit durchgebildet sind. Zunächst einmal in der rhythmischen Abfolge ihres Aufbaus, das sind alles Dinge, die man mit dem bloßen Auge auch am Bau nicht sehen kann, die aber doch unbewusst vom Auge natürlich empfunden werden. Die unterste Stufe ist im Verhältnis zu den anderen am niedrigsten und am breitesten vorgeschuht. Ihnen hier einzelne Maße in Zentimetern zu geben, ist ja nicht sehr wichtig. Die zweite ist etwas höher und in ihrem Auftritt etwas schmäler. Die dritte ist dann die höchste, sie ist um 3 Zentimeter höher als die unterste und sie trägt dann oben den Säulenstand, sie ist das Stylobat. Es ist also, als wenn diese drei Stufen sich nach unten wie unter der Last des ganzen Tempels vorschuten, so ist in einer breiteren Dehnung der Aufbau vollzogen. Aber nicht nur nach Höhe und Aufdehnung des Auftrittes unterscheiden sie sich, sondern auch im Schnitt dieses dreistufigen, scheinbar kubischen Aufbaus. Ich zeige Ihnen hier links nicht den Parthenon, sondern den Nike-Tempel als Beispiel, weil von ihm allein eine solche modellhafte Zeichnung vorliegt. Vom Parthenon liegen nur die Maße vor. Es sind nämlich diese drei Stufen nicht rechtwinklig übereinander aufgeführt. Es sind keine kubischen Quadern, die wir hier vor uns haben, sondern das Ganze ist in einer eigentümlichen Weise fein geböscht, könnte man sagen. Die Stirnseiten der Stufen neigen sich ein wenig zurück und das können Sie dort sehen. Um einen ganz geringen Betrag schwingt jedes Mal die Stirnseite zurück. Sie sehen da das Lot aufgehängt. Dieser Betrag ist sehr gering. Führung bis zur oberen Kante beträgt unten nur 1/4 Zentimeter, in der Mitte 1/2, oben aber 3 Zentimeter. Also auch das ist nicht mechanisch abgestuft, sondern in einem Rhythmus. Aber nicht nur die Stirnseiten neigen sich leicht zurück, sondern die Auftrittsflächen fallen ganz leicht ab. Auch das nur um 1/2 Zentimeter. Das heißt aber, dass dieser Stufenbau nirgends lotrecht und vollkommen horizontal, nirgends rein kubisch gebaut ist, sondern, wie ich sagte, in einer ganz feinen Weise geböscht ist. Sowohl also im Aufbau der Stufen nach ihrer Größe und Breite, wie in der Fügung der Stirnseiten und der Auftrittsseiten finden sich diese feinen Abwandlungen, die natürlich an das Bauhandwerk ganz außerordentliche Anforderungen stellten. Anforderungen, deren Durchführung heute auch unsere Architekten nicht erklären können. Niemand vermag einem bis heute zu sagen, wie das eigentlich nun ausgeführt wurde und wie weit da genaue Modelle vorlagen. Zu diesen Vorkehrungen aber nun kommt beim Stufenbau des Parthenon und bei ihm am deutlichsten nachweisbar, bei einigen wenigen anderen Tempeln auch noch zu erfassen, die berühmte Kurvatur des Stufenbaus. Sie glauben, sie hier rechts selbst zu sehen, und das ist auch nicht ganz eine Täuschung. Wenn man heute an die äußerste andere Ecke einen Gegenstand legt, seinen Hut oder seinen Fotoapparat, und man visiert von hier aus, dann sieht man, dass der tatsächlich um 6 bis 7 Zentimeter verschwindet. Genau so viel beträgt die Steigung der Stufen an der Schmalseite. Auf rund 30 Meter der Schmalseite steigen diese Stufen um 6, 6,5 Zentimeter an, wie Sie es dort in übertriebener Form als Musterbeispiel gezeichnet sehen. Diese berühmte Kurvatur des Parthenon ist schon vor mehr als 100 Jahren, im Jahre 1851, von dem Engländer Penrose eindeutig durch Messungen festgestellt und nachgewiesen. Aber es hat fast ein Jahrhundert geglaubt, bis man dem wirklich nun gefolgt ist und auch vertraut hat. Man hat schon gesehen, dass die Messungen richtig waren. Aber man hat gesagt, der Tempel habe sich verworfen im Laufe der Jahrtausende durch Erdbeben oder die Ecken hätten sich gesenkt oder was sonst man ins Feld geführt hat. Die erneuten Messungen des großen griechischen Architekten Balanos in den 20er Jahren, die ich als junger Stipendiat auf der Burg miterleben konnte, haben nun ganz eindeutig auch den Charakter, die Art dieser Kurvatur nachgewiesen. Es handelt sich eigentlich, wie Sie auf dieser Zeichnung sehr gut sehen, nicht um eine Kurve, sondern um ein Vieleck, um eine polygonale Führung. Wie in leicht gebrochener Form sind diese Blöcke aneinander geschoben und später nur durch eine gewisse Abarbeitung dann zur Kurve geworden. Der Schnitt aber ihrer Fugen ist trapezförmig, sodass wie ein unendlich weites Gewölbe sich diese Stufen da entwickeln. Auch hier handelt es sich ja um minimale Maße, auf etwa 3,5 bis 4 Meter, 1 Zentimeter Steigung. Wie das ausgeführt wurde, vermögen wir heute nicht zu beurteilen. Nur wissen wir, dass diese Kurvatur bei allen 3 Stufen durchgeführt ist, an den Langseiten genauso, wo sie etwa 11 Zentimeter Steigung beträgt. Was aber neu ist und worauf wir nachher noch zu sprechen kommen werden, ist, dass diese Kurvatur nicht nur die 3 Stufen betrifft, sondern durch den Säulenstand emporgehoben wird und im Gebälk sich wiederfindet. Das war die neue und höchst wichtige Feststellung von Balanos, der an den Gebälkblöcken, die zum Teil unten liegen, diesen Zuschnitt in Trapezform, genau wie bei den Blöcken des Stufenbaues, nachweisen konnte. Außerdem wissen wir, dass die Säulen bis auf den Millimeter genau gleich hoch sind und also automatisch diese Kurve, diese geschwungene Linie sich dadurch ja zum Gebälk hinauf auswirkt. Das also ist dann die weitere Vorkehrung hier an dem Stufenbau und Sie mögen daraus ermessen, was es bedeutete, allein mit diesem Stufenbau, seiner Rhythmisierung und Proportionierung und mit der Anlage der Kurvatur die Bauhütte zu belasten. So ist also dieser ganze Säulenstand auf einer geschwungenen Standfläche aufgebaut, auf dem Stylobat. Und wir werden gleich sehen, wie dem Rechnung getragen ist. Aber er hat nicht nur der Schwingung des Säulenstandes selber Rechnung zu tragen, sondern der Säulenkranz rund um die Zella herum ist an den beiden Lang- und den Schmalseiten ganz leicht zur Zella hin geneigt. Auch das hat man schon früh erkannt und genau vermessen. Etwa um 2,5 Zentimeter neigt sich die Säule geradlinig aufwachsend zur Zellerwand hin. Das heißt, der ganze Gebäudekomplex klingt gleichsam nach oben zusammen, zieht sich in dieser feinen Neigung zur Zella und ihrem Dach empor. Diese Neigung ist veranlasst, und das können wir genau nachweisen, durch den Zuschnitt der Säulentrommeln. Sie haben hier links eine Säule geschnitten, so wie sie dort ganz links erscheinen, und Sie haben hier die Zella geschnitten. Von dem sehr sparsamen Architekten sind dann hier noch andere Bildchen hineingezeichnet, die gar nichts mit unserem Befund zu tun haben. Links also die Säule geschnitten, rechts die Zellerwand. Und nun sehen Sie, dass die unterste Säulentrommel, die schraffiert ist, an ihrer Oberseite schräg geschnitten ist, dass von da an die Säule nicht mehr lotrecht steht, sondern nach rechts divergiert und dass oben die Unterseite der obersten Trommel wieder schräg geschnitten ist, sodass dann das Kapitell gerade steht. Es ist also die Achse der Säule, wie hier deutlich wird, gleichsam gebrochen in sich. Das tritt aber außen am Säulenkörper überhaupt nicht in Erscheinung, Denn der hat ja einmal seine Kanellierung und vor allem aber seine Enthesis, die Schwellung, die nicht eigentlich eine Schwellung, sondern eine Abschwellung ist. Die dorische Säule ist unten am breitesten, nicht etwa, dass sie sich unten noch wie ansteigend verdickt, wie man oft hören kann. Sie ist unten am breitesten, dann zieht sie sich ganz wenig zusammen und erst in den oberen beiden Dritteln tritt die eigentliche Enthesis, die Abschwellung ein. In einem doch ziemlich starken Maß, im Verhältnis von einem Viertel des unteren Durchmessers, ist der oberste Durchmesser verringert. Also wenn unten ein Meter Durchmesser der Säule ist, so sind oben nur 75 Zentimeter. Das ist jene unvergleichliche Vorkehrung der dorischen Säulen, die wir freilich an allen Tempeln finden. Durch diese Enthesis aber wird die Knickung der Achse vollkommen unsichtbar und selbst die Neigung zur Cellawand wird man kaum mit dem Auge nachprüfend haben feststellen können. So also ist der umlaufende Säulenkranz zur Cella hin leicht geneigt. Und in dieser Weise, um das ganz kurz mit dieser simplen Zeichnung deutlich zu machen, wird die Kurvatur aufgehoben. Von rechts ansteigend zieht die Kurve sich zur Mitte der Front hin und Sie sehen, die Unterseite der Säulentrommeln ist hier schräg geschnitten, damit von da an die Säule senkrecht aufwächst. So wie sie leicht geneigt wird durch Brechung der Achse zur Cella, so wird hier dafür gesorgt, dass sie absolut lotrecht steht. Denn wenn auf einer Kurve, auch wenn sie nur 6 cm Höhe im Scheitelpunkt hat, diese Säulen von 10,50 Meter Höhe aufragen würden, so würden sie ja divergieren wie die Finger einer Hand. Sie würden fächerförmig auseinanderstreben und das würde man ganz sicher mit dem Auge feststellen können. Das wäre ein unerträglicher Eindruck. Hier also ist für die lotrechte Aufführung der Säule durch den Schnitt der untersten Seite der Säulentrommel gesorgt. Das heißt aber, dass diese unterste Säulentrommel, die Sie hier vor sich sehen, einmal schräg geschnitten ist, um die Kurvatur aufzuheben, dann aber von uns gesehen in die Tiefe schräg gesenkt ist, in ihrer Oberfläche, um die Neigung der Säule zur Cella hin zu erzielen. Und das heißt wiederum, um es nur daran noch einmal zu verdeutlichen, dass wenn Sie an dieser unteren Säulentrommel das Lot anlegen würden, an keiner einzigen Stelle, auch nicht hüben und drüben, die gleiche Höhe vorliegt, sondern dass diese beiden, die untere und die obere Scheibenfläche, im rechten Winkel zueinander geneigt sind. Das erfordert wiederum eine ganz außerordentliche Genauigkeit der Bauhandwerker. Und wir verstehen jetzt, dass bei den Abrechnungen von Bauten des 4. Jahrhunderts die Bauhandwerker, Bauteile mit Ornament oder auch kompliziertere Teile wie solche Säulentrommeln anfertigten, genau dieselben Löhne bekamen wie die Bildhauer, die einen Fries oder Metopen ausführten. Es erforderte das genau dieselbe hohe handwerkliche Kunst. So sehen wir also, dass nun auf diesem Stufenbau und mit seinen feinen, nicht unmittelbar sichtbaren Vorkehrungen der Säulenstand aufwächst und auf ihm, wie ich Ihnen sagte, was wir am Bauwerk selbst nicht mehr ins Auge bekommen können, das Gebälk sich erhebt mit dem Architrav, mit dem Triglyphon und erst in der Zone des Gesimses, des Geisons, das wird hier nicht ganz deutlich, setzt die absolute Horizontale ein, denn das ist ja dann zugleich der Giebelboden, das horizontale Geison, derjenige Streifen, auf dem die Giebelfiguren stehen. Hier aber haben Sie eine kurze Skizze der Langseite des Zeus-Tempels von Olympia, wo eine Kurvatur mindestens nicht mehr nachweisbar ist und auch vor allem nicht im Gebälk und wo nun also in dieser sehr viel strengeren, spröderen, aber auch starreren Form die Architektur sich entwickelt und wir, wenn gewiss auch etwas übertrieben und übersteigert, sehen können, was an eigentümlicher, lebendiger Bewegtheit der Architektur des Parthenon von seinen Architekten verliehen worden ist. So also hebt sich die Kurvatur bis in das Gebälk hinauf und sie endet erst mit dem horizontalen Geison. Ein Problem, das jeden dorischen Tempel seit dem 6. Jahrhundert auferlegt ist, ist der sogenannte Eckkonflikt oder Triglyphenkonflikt, der hier am Parthenon auch in einer besonders geschickten und elastischen Weise gelöst ist. Dieser Eckkonflikt betrifft die Eckmetope. Sie haben hier die Ecksäule, Sie haben den Architrav, seine Leiste und seine Regula und dann sehr schön sehen Sie die Ecktrigliphe, die ja nun wirklich eine Ecke bildet und wie ein echter kurzer Pfeiler, ein stämmiger, kannelierter Pfeiler dort steht, über dem sich das obere Geison dann entwickelt. Sie können hier auch deutlich erkennen, dass in diesem Bauteil, nämlich dem Triglyphon mit den Triglyphen und den Metopen, die Triglyphe der eigentlich tektonische Teil ist, derjenige, der pfeilerartig die Leistung im Aufbau vollzieht. Die Metopen sind nur Füllungen von Öffnungen und waren das ursprünglich wahrscheinlich wirklich. Da waren vielleicht wirklich Öffnungen im Gebälk, die man einfach mit Tonplatten zugesetzt hat. So konnte auch hier allein Skulptur sich entwickeln, denn Skulptur am dorischen Tempel jedenfalls kann nur da sich entwickeln, wo keine ausgesprochene Funktion des Bauteiles vorliegt, weshalb der Architrav normalerweise nie Skulptur beim dorischen Tempel trägt. Der Fries am Parthenon ist, wie wir sehen werden, eine Ausnahme. Aber eben diese Ecktrigliphe, die hat nun den dorischen Architekten viel Kopfzerbrechen gemacht und hat ihnen ein Problem aufgegeben, was im Grunde nicht zu lösen war. Bei den allerältesten Tempeln des 9. und 8. Jahrhunderts, die mit Holzsäulen etwa in der links oben gezeichneten Formel erschienen, da konnte das Gebälk ebenso breit sein, nämlich sehr schmal, wie die Triglyphe darüber. Sie sehen, ganz links ist der Architravblock, der in die Tiefe führt, skizziert und darüber sitzt die Triglyphe und das alles sitzt in einer Achse mit der Säule. Hier rechts haben wir einen Steintempel und dessen Gebälk ist natürlich der Architrav wesentlich breiter. Sie sehen da an der Ecke die punktierte Linie. Das ist die Stirnseite des Architravbalkens, der in die Tiefe führt. Und der ist eben wesentlich breiter als die darüber sitzende Triglyphe. Also musste diese in die Ecke geschoben werden. Denn dass man etwa sie in die Achse auch der Ecksäule setzt, was ja gehörig gewesen wäre, und ein Stückchen Metope wie abgeschnitten noch folgen lässt, war für den Griechen unmöglich, gibt es aber schon in römischen Bauten und vor allen Dingen dann in der Renaissance. Das heißt, da ist dann das Gefühl für die Dektonik des Triglyphons völlig erstorben. Es ist das ein einfaches Band geworden mit Triglyphen und Metopen, was man beliebig abschneiden konnte. Hier aber ist das Gefühl für die pfeilerhafte Funktion der Triglyphen noch sehr deutlich. Man musste sie also in die Ecke rücken und Sie sehen, man hat die Metope, die dann folgt, stark verbreitert. Dann kommt die zweite Triglyphe in der Achse des Interkolumniums, die dritte in der Achse der Säule und das Triglyph kommt, folgt ab. Aber das ist natürlich ein sehr offenkundiger Kompromiss mit dieser langgezogenen Metope. Und so hat man in der unteren Lösung eine vielleicht bessere und geschicktere Form gefunden. Man hat nämlich die Ecksäule, die linke, herangerückt an die zweite. Und Sie sehen, das Interkolumnium ist enger als das dann folgende, das die normale Aufreihung anfangen lässt. Das ergab auch eine glückliche Zusammenrückung an der Ecke, denn die in die Tiefe gehende Säulenreihe zeigt dasselbe. Die Säulen an der Ecke also, die Ecksäule und die jeweils folgenden, sind dichter zusammengerückt, dichter gebündelt und verstärken den tektonischen Eindruck an diesem Punkt. Das war durchaus erträglich. Und man gewann dadurch die Möglichkeit, schon die erste Metope normal zu schneiden, weil man gerade um den Betrag, um den jene gedehnt wird, die Säule eingerückt hat. Ich habe Ihnen das ganz kurz skizziert, weil das ein Grundproblem des dorischen Tempels ist. Und es ist auch wie nun charakteristisch, wie der Meister des Parthenon sich geholfen hat, was wir hier nicht im Einzelnen verfolgen können. Er hat die beiden Kompromisse vereinigt. Er hat die erste und die zweite Metope um ein geringes gedehnt, so wenig, dass man es kaum sieht. Und er hat das erste und das zweite Interkolumnium um ein geringes eingerückt. Er hat den Fehler einfach aufdividiert. Beseitigen konnte er ihn nicht. Aber er hat ihn erträglich gemacht durch Aufdividierung und dadurch dem Bauwerk einen sehr geschlossenen Eindruck verschafft. Auch hier sehen wir, wie ein uraltes, im Grunde unlösbares Problem in einer flüssigen und beweglichen Form geistig gelöst wird. Und dann baut sich über dem Parthenon Und hier an der Ostseite noch großartig sichtbar, wobei jeder Block von denen, die hier liegen, antik ist, über dem Triglyphon und der ersten Metope mit Helios, der mit seinem Gespann aus dem Meer emporsteigt, das mächtige Gesims auf, weit vorspringend, einen vollen Meter vorspringend, auf dem dann im Giebelbogen die Giebelfiguren standen, dann schräg verschnitten das schräg Geison, was sie aufsteigen sehen, dann eine schmale Platte, die gleichsam den Ziegel des Daches im Schnitt zeigt und darüber emporgebogen eine Dachkrempe. Der Ziegel ist an dieser Seite emporgebogen, damit das Wasser abgeleitet wird hin zu einem solchen Löwenkopf, der hier allerdings nicht mehr durchbohrt ist. Das Wasser an den anderen Stellen schoss frei vom Dach herunter. Hier haben wir in exemplarischer Form die schwere, auch am Parthenon doch fast massige Häufung von Baugliedern, die den Giebel und den Oberbau in dieser majestätischen Weise nun durchführten. Auch das alles aus Marmor und mindestens die Sima, die emporgebogene Dachkrempe, reich bemalt. Und wir kommen endlich zu dem oberen Abschluss auf dem Dach, zu dem, was sich dort an den Ecken und in der Mitte befand, nämlich den Akrotheren. Sie sehen hier von oben in dieser Zeichnung auf die Ecke hinunter, die Sie hier in der Seitenansicht oder in der Front vor sich sehen. Sie sehen die Stirnziegel, die mit ihren Palmetten den langen Dachrand begleiten. Sie sehen die Flach- und die Deckziegel, die das eigentliche Gerüst des Daches bilden. Und dann sehen Sie in der linken Ecke einen großen Block mit einer Einbettung, einer viereckigen, in der stand eben das Eckakrotheer. Über dem Scheitel stand das Hauptakrotheer und an der anderen Ecke wiederum ein Akrotheer. Diese Akrotheere sind das letzte im Bauwerk eines griechischen Tempels. Sie entlassen die strenge Architektur in die Freiheit ornamentaler Bildung. Sie stehen leicht und luftig vor dem griechischen Himmel und sie waren am Parthenon, wie uns einige kostbare Reste zeigen, von unvergleichlich schöner Bildung. Sie haben hier zwei solcher Fragmente, die etwa um die Hälfte vergrößert sind, aber sehr beträchtliche Größe besitzen. Da sehen Sie also Schäfte von Pflanzen, die akanthusartige Blätter entwickeln, aus denen sich palmettenartige, gerippte Blätter entfalten, in einer sehr lebhaften Bewegung des Ganzen. Wir verdanken einer jungen archäologischen Kollegin, Frau Dr. Gropengießer, die nun endlich erfolgte exakte Rekonstruierung dieser Akrotheere aus den Fragmenten. Ich zeige Ihnen hier noch ein zweites Stück, eben weil die Arbeit von höchster Qualität ist. Diese zarte, bewegte Oberfläche des Blattes mit den ganz feinen Graten und Rippen, die sich darüber hinziehen. Wenn Sie sich vorstellen, das Ganze in einer Höhe von 16, 18 Metern angebracht, so ist das eine Arbeit, die um ihrer selbst willen geleistet wurde. So ist das eine Akrotheer zu denken. So baut sich der Volutenbaum auf. Aus einem Blattwerk von Akanthusblättern wachsen die Blüten. Ecke saß und diese Ecke firmierte. Da haben Sie noch einmal den Blick auf diese Ecke, an der eben dieses Akrotheer saß. Und über die horizontale Bettung, die Sie hier sehen, hinaus, schlängelte sich noch etwas den großen Basisstein hinauf. So vermögen wir heute bis zu der höchsten Spitze, bis zu diesen Akrotheeren, die hier nur ganz formelhaft angegeben sind, den Aufbau des Tempels zu verfolgen. Wir wollen mit dieser Rekonstruktion nicht im Einzelnen rechten und uns auseinandersetzen. Sie will nur in einer gleichsam bilderbogenartigen Einfachheit den Gesamtbau vor Augen stellen. Und es wäre nun doch noch kurz zu fragen, welche Rolle in diesem in sich schon so reich durchdachten und durchgearbeiteten Bauwerk die Plastik spielt. Nicht im Einzelnen, sondern im großen Ganzen gesehen. Da stelle ich hier die Ecke des Parthenon in der alten Dormschen Rekonstruktion vor Augen. Und da mögen Sie sehen, wie die Metopen den großen Bau umzogen. Dieser Bau mit seinen 8x17 Säulen hatte im Ganzen 92 Metopen. Und all diese 92 Metopen waren mit reichem Skulpturenwerk geschmückt. Vier gewaltige Themen waren da, je an einer Seite eines entrollt. Der Kampf der Götter mit den Giganten, der Amazonen mit den Griechen, der Kentauren mit den Lapiten und endlich an dieser Nordseite das interessanteste Thema, von dem leider am wenigsten erhalten ist, die Iliupersis, die Zerstörung Trojas in einem langen, wie Gemälde aneinandergereihten, zyklischen Darstellung. Diese vier großen Themen waren also am Außenbau aufgerollt. Am Zeus-Tempel, den Sie hier links sehen, waren die Metopen außen überhaupt nicht geschmückt. Sei es aus Strenge der Auffassung, wo man nur die Giebel mit Skulpturen schmückte, sei es auch aus Sparsamkeit. Über der Cella finden sich hüben und drüben je 6 Metopen, im Ganzen also 12 gegenüber den 92 des Parthenon. Und dann kommen wir zu den Giebeln, um die nun unsere Wissenschaft seit bald 2 Jahrhunderten ringt und für die es immer wieder neue Ergänzungen gibt, wobei schwer zu sagen ist, ob die nur jeweils neue die richtigere ist. Die wirkliche, auch nur schemenhafte Komposition, die schemenhaft zu erfassen, wird leider nie möglich sein, denn gerade hier im Ostgiebel war ein Thema gegeben, das wir sonst nur von Vasenbildern kennen, die Geburt der Athena aus dem Haupte des Zeus. Und nach manchen Vorlagen, die uns Vasen und Reliefs geben, sehen Sie hier links Zeus thronend sitzen. Es ist das die letzte Ergänzung von Dr. Berger, der jetzt das Antikenmuseum in Basel leitet. Die letzte, die vieles für sich hat, aber sicher nicht in allem verbindlich ist. Rechts Athena in voll erwachsener Größe, gleichsam dahinrauschend, eben den Boden berührend. Und dann weitere Götter bis hin zu den berühmten Tauschwestern rechts und dem liegenden Dionysos links. Das heißt, der ganze Olymp versammelt um diese Szene der Athena-Geburt. Wir wollen nur ganz kurz uns einen Begriff machen, wie diese Riesenfiguren, deren jede eines Michelangelo würdig wäre, in den Giebel eingepasst waren. Der flämische Zeichner Carré hat noch im frühen 18. Jahrhundert die Figuren zum Teil im Giebel gesehen. Zwei sitzende Frauen und den lagernden Dionysos. Diese drei Figuren befinden sich heute in London im Britischen Museum, von Lord Elgin dorthin gebracht. Sie haben sie hier in der Mitte, links der auftauchende Helios mit seinem Gespann, dann Dionysos, die beiden Göttinnen, die wohl sicher die eleusinischen Göttinnen Demeter und Cora sind, und dann eine eilende weibliche Figur, die Buschow wohl mit Recht als Artemis angesprochen hat. Ich zeige Ihnen das nur, damit Sie einen Begriff bekommen, wie diese Figuren in dem riesigen Gehäuse des Giebels saßen. Und einen Begriff bekommt man einmal durch die Zeichnung von Carré, wo sie noch am Orte sind, aber doch auch von den Figuren selbst, die in einer unbeschreiblichen Weise dieses strenge Gesetz der Giebelform des ja relativ flachen, langgestreckten Dreiecks, das mit Figuren zu füllen, überaus schwierig war, die dieses strenge Gesetz so ganz in sich aufgenommen haben, in ihrer Komposition und in ihrem Beieinander, dass man die Giebelform noch unmittelbar hier spürt, wo sie gar nicht darüber vorliegt. Und zugleich haben diese Figuren des Ostgiebels eine eigentümliche Freiheit, die Sie heute auch in Athen bewundern können. Sie haben hier den liegenden Dionysos, eben dort links, mit dem herausragenden Bein, eine sehr kühne Aufnahme. Ein Steinnachguss ist heute im Ostgiebel angebracht. Und Sie sehen, dass diese Figur ganz unbefangen aus dem Giebel heraussticht. Das findet sich nur am Ostgiebel und auch sonst an keinem Tempel, eine fast barocke Freiheit, die an der rechten Giebelseite, das berühmte Ostgiebelpferd, das berühmte Goethepferd ebenfalls vollzieht oder die es sich zu eigen macht, indem es über die Giebelvorderkante herausragt. Eine gefährliche Freiheit, die strenge tektonische Bindung mit diesen einzelnen Akzenten gleichsam durchbricht und überwindet. Das Merkwürdige ist, dass gerade davon am Westgiebel keine Rede ist. Und darum hat man oft geglaubt, der Westgiebel sei vielleicht das frühere, strenger eingebundene und hier das freiere, herausbrechende. Aber es ist umgekehrt. Wir können mit Sicherheit heute sagen, dass der Stil der Westgiebelfiguren der spätere ist. Hier aber hat man gleichsam wie in einem Erschrecken und in einer Besinnung diese Kühnheit zurückgenommen. Die Westgiebelfiguren sind mit besonderer Strenge fast stilisiert in die Giebel, in das Giebelfeld eingefügt und eingebunden. Sie haben hier einen liegenden, dann von einem Zeichner Dalton im frühen 19. Jahrhundert gezeichnet, ein niedergebrochener Geisonblock und dann diese sitzende Gruppe von Mann und Frau, die als einzige heute sich noch im Original im Giebel befindet. Damals, um 1825, noch ihre beiden Köpfe besitzend. Diese beiden Köpfe sind heute verschwunden. Nach einer vagen Überlieferung wurden sie, also nach 1825, nach England geschafft. Und wir warten immer darauf, dass sie in irgendeinem englischen Schloss auftauchen, wo sie vielleicht gänzlich unerkannt auf dem Kamin stehen. Es wäre durchaus denkbar, dass sie noch erhalten sind und sich dort befinden. Von dieser Gruppe zeige ich Ihnen kurz ein Bild, weil Sie die Zurücknahme in die Fläche hier so sehr deutlich sehen. Bei aller Freiheit und aller sehr gelockerten Form ist das ganz deutlich ein anderes Kompositionsprinzip dieser Westgiebelfiguren. Da haben Sie dann die Zeichnung des Liegenden und dieser Gruppe und ich zeige Ihnen auch hier eine Rekonstruktion im Ganzen. Zunächst die karreische Zeichnung, ganz links der Liegende, dann die Lücke, dann der sitzende Mann und die Frau, bewegte Figuren, ein Gespann, wohl das der Athena, die hier nach links von der Mitte weicht, denn hier war in der Mitte der Kampf von Athena mit Poseidon dargestellt, um das attische Land, um die Akropolis, wo Athena den Sieg gewinnt, weil sie mit ihrer Lanze in den Boden stechend den Ölbaum erzeugt, während Poseidon mit dem Dreizack nur den unfruchtbaren Salzquell hervorsprudeln lassen konnte. Diese beiden Kämpfer oder streitenden Götter sind in großer, auseinanderfahrender Gebärde in der Mitte entwickelt, wie wir durch Carré hier noch glücklich erfahren. Links das Gespann der Athena, rechts des Poseidon und dann sitzende Figuren hier, Lokalgötter, von denen uns nur kümmerliche Reste erhalten sind. So sehen wir, dass diese Riesengiebel ganz mit Skulptur gefüllt waren und dass also zu den 92 Metopen hier noch ein sehr beträchtlicher Bestand hinzukam. Das ist freilich kaum wahrscheinlich im Einzelnen zu erkennen. Das sind die noch erhaltenen Figurenreste, ungefähr nach der karischen Zeichnung zusammengesetzt. Und endlich ein Wort zum Parthenonfries, der nun gegenüber Metopen und Giebel, die bei einem dorischen Tempel durchaus kanonisch sind, eine völlige Ausnahme darstellt. Und der auch an einer ganz ungewöhnlichen Stelle sitzt. Am Außenbau des dorischen Tempels ist ja ein solcher Fries ganz undenkbar. Und so hat ihn der Künstler um die Cella herumgelegt. Und er konnte das umso mehr, als die Cella, wie ich Ihnen eingangs sagte, an ihren Frontseiten nicht zwei Säulen in Antis, nicht die normale Form des dorischen Cellabaus, wie der Zeus-Tempel zeigt, sondern sechs etwas kleinere Säulen. Das ist zwar nicht ionisch, aber doch ionisierend in diesem Reichtum an Säulen. Und darüber also zieht sich die Ostfront des Frieses. Sehen konnte man ihn nur, wenn man in die Säulenhalle und zwischen die Säulenreihen trat. Der Mann, der hier gezeichnet ist, der schaut durch das Interkolumnium hinauf zum Parthenonfries. Aber man konnte ihn sicher nicht sehr gut sehen. Denn darüber war es ja zugedeckt mit der Kassettendecke des Umganges. Das Licht kam nur indirekt von unten und bei aller Helligkeit, die das südliche Licht verbreitet, war das doch wohl nicht bis in alle Einzelheiten zu sehen. Denn dieser Fries war nun wirklich zum höheren Ruhme der Göttin angebracht und feierte auch den größten Festtag Athens und der Göttin Athena, das Panathenäenfest. Sie sehen ihn hier, so wie der Betrachter dort steht, von unten durch das äußere Interkolumnium hindurch. Und Sie sehen da vom Westfries, der sich heute noch am Bau befindet, nur einen Ausschnitt. Und da müssen wir weitergehen und müssen das nächste sehen. Also eine ganze Zeile abzulesen, ist nicht möglich. Sie haben hier wieder ein Bild, da sehen Sie durch zwei Interkolumnien hindurch und sehen also über dieser Vorhalle der Cella den Westfries sich hinziehen. Gewiss ergibt das bei starkem Sonnenlicht eine immer noch reiche Plastik und er ist nicht etwa ganz im Verborgenen angebracht. Hier haben Sie einen Blick von oben auf diesen Westfries, wie man ihn in der Antike natürlich nicht haben konnte. Und hier endlich noch die ganze Zeile in eins. So rollt er ab an der Westseite mit dem berühmten Reiterzug, der dann an den Langseiten sich weiterentwickelt. Hier aber, müssen Sie bedenken, fehlen oben die Kassetten über diesen Steinbalken, die sich von der Zellerfront zur Ringhallenstellung, zur Säulenstellung der Ringhalle hinüberziehen. Darauf lagen ja die Kassetten und die deckten eben ursprünglich den Fries von oben ab. Dieser Westfries ist der einzige, der noch am Bau sitzt. Die anderen drei Seiten sind ja von Lord Elgin nach London gebracht. Und man muss heute sagen, der leider noch am Bau sitzt, denn was er allein in den letzten 50 Jahren gelitten hat, ist erschreckend. Man hätte ihn längst abmontieren und ins Akropolismuseum stellen sollen. Um aber noch einmal deutlich zu machen, wie besonders die Anlage dieses Frieses ist, so gebe ich Ihnen hier den Grundriss. Sie sehen rechts den Vorraum der Zeller, das Pronaeon, mit den Säulen, mit Gittern dazwischen, die man in später Antikerzeit angelegt hat. Über diesen sechs Säulen also zog sich der Fries hin, dann über den langen Mauern der Langseite und ebenso an der Schmalseite hinten. Das heißt, der Zeller, der Körper selbst, ist oben an seiner Stirn wie mit einem großartigen Schmuckband einer Tänie geziert. Die einzige Stelle, an der es überhaupt denkbar war, einen Fries unterzubringen. Und dass man diese Stelle fast listig ausfindig gemacht hat und nun benutzt hat, um einen Fries von 160 Metern Länge zu den 92 Metopen und den riesigen Giebeln hinzuzufügen, das zeigt, dass hier ein Mann mit am Werke ist, der von seiner bildhauerischen Kunst besessen war und der die große Aufgabe um dieses Thema noch bereichert hat. Wir könnten hier noch darüber sprechen, wie der Fries angebracht ist, nämlich so, dass an der Frontseite die Götterversammlung, die Übergabe des Festpeplos und die herkommenden Teile des Zuges dargestellt sind. Doch wollen wir das nicht im Einzelnen verfolgen. Auch da ist die Anbringung dieses Frieses durch Aufteilung in einen Zug an der Nord- und einen Zug an der Südseite aus den gleichen Beständen von Fußgängern, Wagenfahrenden und Reitern bestehend, ganz ungewöhnlich und verrät die originelle und eigenwillige künstlerische Entschlusskraft eines großen Einzelnen. Denn solche Projekte können nicht von einer Gemeinschaft, auch nicht einem Teamwork, schon gar nicht einer Kommission beschlossen und erdacht werden, sondern nur von einem großen Einzelnen, der sich dann trotz aller Kommissionen durchsetzt mit diesem seinem Gedanken. Das Eigenwillige und schöpferisch Besondere wird an der Anbringung dieses Parthenon-Frieses noch einmal besonders deutlich. Und so hätten wir das Bauwerk kennengelernt in den Besonderheiten seines Aufbaus vom Stufenbau über den Säulenstand zum Gebälk hinauf bis zu den Akroteren des Scheitels und der Ecken und ganz kurz gemustert die Form des skulpturalen Schmuckes, der hier angebracht war. Ich zeige Ihnen hier noch einmal ein Modell mit der Lage des Parthenon, vielleicht ein wenig akademisch und kalt geraten, und zeige Ihnen hier noch einen Blick auf den Parthenon von der Seite, wo wir ihn zuerst sahen, und einen anderen von dieser entfernteren Stelle her, wo seine triumphale Stellung ja deutlich wird. Und wir hätten damit wir können da auch Licht machen, Durchmusterung beendet, und Sie erlauben mir zum Schluss noch einen ganz kurzen Blick auf die weitere Geschichte des Parthenon zu werfen. Wir haben gesehen, dass er in den 20 Jahren zwischen 450 und 30 rund gesprochen gebaut wurde. Und dass gleichzeitig die Propyläen und das Erechtheion mit ihm entstanden. Etwas sehr Merkwürdiges scheint mir nun zu sein, und ich habe oft darauf hingewiesen, dass die Akropolis, die in diesen 50 Jahren ihr klassisches Antlitz erhielt, deren Gesicht durch diese Bauten geprägt wurde, keinen irgendwie verändernden Zug im Laufe der folgenden antiken Jahrhunderte erfahren hat. Keine Zusätze, keine Einbauten hellenistischer oder römischer Zeit. Während wir doch in Heiligtümern wie Olympia und Delphi große hellenistische Monumente, ja römische Bauten von Herodes Atticus und anderen kennen, die ziemlich hart und brutal in das alte Gefüge des Heiligtums hineingepflanzt sind. Nichts davon auf der Akropolis. Dieses klassische Antlitz ist vielleicht in Klassizismus übergehend bis in die spätantike Zeit gewahrt worden, ja, man darf vielleicht sagen, geachtet worden. Es gibt einen einzigen Bau, der auf der Akropolis in römischer Zeit aufgeführt wurde. Dieser Bau ist ein kleiner, bescheidener, stilvoller Rundtempel, eine Art Monopteros. Und seine Bescheidenheit und seine vornehme Zurückhaltung wird deutlich, wenn man weiß, wem dieser Bau geweiht war, den größten Numina jener Zeit, der Dea Roma und dem Augustus. Diesen beiden größten religiösen und geistigen Kräften der Zeit des beginnenden römischen Imperiums war dieser Bau geweiht. Wir wissen nicht ganz genau, wo er auf der Akropolis stand. Es sind aber genug Reste von ihm erhalten, um ihn zu ergänzen. Und er ist die einzige Hinzufügung, die notwendig und unabdingbar war, aber eben in dieser, man darf schon sagen, diskreten Form gelöst wurde. Und so bestand die Akropolis über 900 Jahre mit unverändertem, vielleicht leicht gealtertem, aber immer noch nobel klassischem Antlitz bis in den Beginn des 5. Jahrhunderts hinein. Um 430 scheint die Athena Parthenos aus dem Parthenon herausgenommen zu sein. 100 Jahre später, 529, wurden durch Justinian alle Tempel geschlossen und vor allem auch die Universität Athen, die Philosophenschulen, und damit wurde die Antike beendet. Diese ganzen 960 Jahre über hat die Akropolis also, wie es scheint, unverändert gedauert. Und das Merkwürdige ist nun, dass der Parthenon nicht nur die byzantinische, sondern auch die türkische Zeit als Tempel und als Gotteshaus zugebracht hat. Und dass er selbst noch nach seiner Zerstörung, die ja aus ganz anderen, sehr töricht kriegerischen Gründen erfolgte, noch als Gotteshaus diente. Der Parthenon ist der einzige bedeutende antike Tempel, den ich kenne, der allen drei großen Religionen des Mittelmeeres gleichermaßen und unverändert, unzerstört jedenfalls, nur leicht verändert gedient hat. Der antiken Religion, der Athena Parthenos, über 950 Jahre, der christlichen, byzantinisch-christlichen, aber auch katholisch-christlichen Religion 926 Jahre und dann als Moschee noch 375 Jahre bis 1832. Und als eine christliche Kirche hat er die verschiedensten Stadien durchlaufen, die sein ewiges Leben mir besonders lebendig darzustellen scheinen. Er wurde zunächst, als die Athena Parthenos ausgezogen war, in eine Kirche der Agia Sophia verwandelt. Und ich könnte mir denken, dass dieser Wandel ganz schmerzlos und natürlich vor sich ging. Von der vergeistigten Athena, der Göttin des Geistes und der Wissenschaft, zu der Agia Sophia, die ein schwesterlich verwandtes göttliches Numen war. Dann erst wurde vom 7. Jahrhundert an die Kirche der Panagia Theotokos geweiht. Im Jahre 1204 wurde dann Athen und die Akropolis beim vierten Kreuzzug von den abendländischen Rittern erobert und die Kirche wurde die Ecclesia, die Santa Maria, die Athene. Und ist das geblieben bis zur Eroberung durch die Türken 1456. Und dann wurde der Bau, an dem immer noch der größte Teil seiner Skulpturen, man muss schon sagen, mit einer erstaunlichen Unbefangenheit gelassen war. Die Kentauren, die Amazonen, die riesigen Figuren der Giebel, gewiss nicht ganz unzerstört, aber im Wesentlichen noch vorhanden waren, wurde dieser selbe Bau Moschee. Mit einer geringen Umänderung, Einbau der Gebetsnische nach Mekka, blieb derselbe alte antike Tempel, wurde dann Moschee, was er bis 1832 gewesen ist. Es ist das der einzige, wie ich sagte, bedeutende antike Tempel, der die drei großen Religionen beherbergt hat. Und vielleicht ist auch dieses großartige, fast ewig dauernde Schicksal bis zu unseren Zeiten hin eine besondere Auszeichnung für diesen Bau, den man nicht eigentlich anzurühren wagte. Abschließend aber wollen wir noch einmal betonen, dass schon das antike Bauwerk etwas Einzigartiges darstellt, indem nämlich dieser große dorische Oktastylos, dieser große dorische achtsäulige Tempel, zwar den Grundgesetzen der dorischen Baukunst, die streng sind, durchaus folgt in seiner Grundproportionierung und auch in seinem Aufbau, dass er aber diese nach den Grundgesetzen aufgeführten einzelnen Bauabschnitte seines Aufbaus mit einer erstaunlichen Eindringlichkeit abwandelt, dass er jedem dieser Teile ein besonderes, ein atmendes Leben einzuhauchen versucht, dem starren Quaderwerk des Stufenbaues, der starren ragenden Reihe der Säulen mit ihrem Zusammenklingen und ihrem Stand auf der Kurvatur und endlich noch dem Gebälk, wie wir gesehen haben. Durch diese feine und konsequente Abwandlung der mathematischen Gradlinigkeit der dorischen Ordnung, durch diese feinen Besonderheiten der Einzelheiten wird der Ton angegeben, der dieses Bauwerk noch als Ruine erfüllt, der noch heute diesen eigentümlich musikalischen Eindruck erweckt, einen fast symphonischen Zusammenklang aller einzelnen Teile. Und so könnte man vielleicht sagen, dass hier sich in einer einzigartigen Weise das schöne goethische Wort aus dem zweiten Teil des Faust verwirklicht hat, wo er sagt, der Säulenschaft, auch die Triglyphe klingt, ich glaube gar, der ganze Tempel singt.
Walter Herwig Schuchardt wurde am 8. März 1900 in Hannover in eine Archäologenfamilie hineingeboren. Sein Vater war der berühmte Prähistoriker Karl Schuchardt, damals Direktor des Kästner Museums. Nach dem Abitur in Berlin begann Schuchardt sein Studium der klassischen Archäologie und Altertumswissenschaft in Tübingen, wechselte später zu Hermann Thiersch nach Göttingen, wo er unter dem Eindruck des Kunsthistorikers Graf Georg Fitztum die alte Geschichte gegen die Kunstgeschichte austauschte. Diese Entscheidung sollte seine eigenen künftigen Forschungen als klassischer Archäologe, die mehr auf Ästhetik und Stilanalyse als auf historische Interpretationsmethoden ausgerichtet waren, maßgeblich beeinflussen. Ein Semester verbrachte Schuchardt bei Ludwig Curtius in Heidelberg, bevor er 1923 mit seiner Dissertation über die Meister des großen Frieses von Pergamon promovierte. Als Assistent Paul Wolters in München kam er in die einflussreiche Schule Adolf Furtwänglers, des gebürtigen Freiburgers, der bis zu seinem Tod 1907 den Lehrstuhl für klassische Archäologie in München innehatte. Nach seinem Reisestipendium 1924-25 war Schuchardt zeitweise Assistent Ernst Buschors am Deutschen Archäologischen Institut in Athen, bis er 1929 bei Hans Schrader in Frankfurt am Main mit seiner Schrift »Die Entstehung des Parthenon-Frieses« habilitierte. Dieses Thema sollte ihn sein ganzes wissenschaftliches Leben hindurch begleiten, wie nicht zuletzt seine Rede aus dem Jahr 1971 zum Ausdruck bringt. Im Jahr 1936, vor nunmehr genau 75 Jahren, nahm Schuchardt den Ruf nach Freiburg an und vertrat dort bis zu seiner Emeritierung 1968 das Fach Klassische Archäologie. Er starb in Freiburg am 14. Januar 1976. Schuchardts Forschungen, ausgehend von Dissertation und Habilitation, widmeten sich insbesondere der Entwicklung der griechischen Plastik, wobei der griechischen Klassik der Parthenonzeit seine besondere Leidenschaft galt. Datierungsprobleme, Meisterfragen und Kopienkritik zeigen Schuchat als Meister der Stilanalyse, der bei seinen Interpretationen Kunstwerke in ihrer Individualität eher ästhetisch zu erfassen und in kunstgeschichtliche Zusammenhänge zu stellen sucht, als mit außerhalb der Kunst liegenden theoretischen Kategorien beschreibt. Während Schuchats Eröffnungsvortrag auf das Thema der Tagung den Lebenswert des Griechischen nicht eingeht, spiegelt sein Vortrag des Jahres 1971 über den Parthenon als Beispiel griechischer Baukunst im Großen und Ganzen auch das heutige Wissen wider, auch wenn man in Detailfragen selbstverständlich zahlreiche Forschungsfortschritte hat erzielen können. Biografisch interessant ist Schuchats Hinweis auf die Vermessungsarbeiten von Balanos, Zitat, in den 20er Jahren, die ich als junger Stipendiat auf der Burg miterleben konnte, Zitat Ende. Zugleich ist vereinzelten Verweisen auf die Dissertation von Gropengießer von 1961 FF und auf die Arbeiten des Direktors des Basler Antiken Museums Ernst Berger, der ab 1969 begonnen hatte, alle Parthenon-Skulpturen im Abguss in Basel zusammenzuführen, zu entnehmen, dass Schuchat auch noch rezente und rezenteste Studien zur Kenntnis genommen hatte. Interessant und bezeichnend für die klassische Archäologie der Nachkriegsjahrzehnte ist Schuchats extreme Zurückhaltung im Hinblick auf den politischen und historischen Horizont des Bauwerks. Kaum eine Studie zum Parthenon kommt heute ohne einen Verweis auf die demokratische Staatsform und oder die imperiale Großmachtpolitik der Polis Athen im 5. Jahrhundert aus. Bei Schuchat nichts von alledem, das Bauwerk scheint nahezu zeitlos im Raum zu stehen. Auch der Kult spielt für Schuchat, den Architektur- und Kunsthistoriker, keine Rolle und das, obgleich er, anders als wir, noch davon ausgeht, dass der Parthenon der Haupttempel der Athener auf der Akropolis war. Mit der Ausblendung des weiteren sozialen Kontextes geht die Betonung der Rolle des Phidias als dem eigentlich schöpferischen Genie hinter dem Bauwerk einher. Zitat: Denn solche Projekte können nicht von einer Gemeinschaft, auch nicht einem Teamwork, schon gar nicht von einer Kommission beschlossen und erdacht werden, sondern nur von einem großen Einzelnen, der sich dann trotz aller Kommissionen durchsetzt mit diesem seinem Gedanken. Zitat Ende. Hier klingt deutlich die ältere Forschung an, die in den 30er und 40er Jahren so weit gegangen war, etwa bei Ernst Buschor, in der Figur des Phidias und in den Parthenon-Skulpturen den Nachweis für die Überlegenheit des Führerprinzips im Bereich der Kunst zu erkennen. Mit dieser, unserer Kenntnis nach, einzigen erhaltenen Tonaufzeichnung einer Rede Walter Herwig Schucharts soll nicht nur an seinem Beitrag auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg vor genau 40 Jahren erinnert werden, sondern an seine Übernahme des Freiburger Ordinariats vor 75 Jahren. Von Freiburg aus hat Schuchart die klassische Archäologie der Nachkriegsgeschichte beinahe ein halbes Jahrhundert maßgeblich mitgeprägt.